Ja, der Jürgen hat den Linus gerade schon mal angesprochen und er ist tatsächlich heute mit Teil der Predigt. Er war wahrscheinlich schon so nervös, dass er ab und zu mal hier vorkommen musste, aber sein Auftritt kommt gleich erst. Der Linus, der fängt in den letzten Wochen vermehrt an, sich mit sich selber und mit uns zu unterhalten. Das ist total süß, das zu sehen, wenn er mit sich selber redet oder sich auch mit uns austauscht. Man merkt richtig, dass er versucht, mit seiner Stimme irgendwas auszudrücken, was zu sagen, eben zu reden. Entweder er brabbelt so vor sich hin oder tauscht sich schon so richtig mit uns aus. Viel, was man verstehen kann, ist da nicht dabei, aber er redet. Und ich habe euch am Anfang von der Predigt heute davon mal ein paar Eindrücke mitgebracht, wie Linus im Moment seine Stimme entdeckt. Und da bräuchten wir das Video. Ihr könnt als nächstes die PowerPoint anschmeißen. Man hat manchmal das Gefühl, dass der Linus so richtig einen dazu auffordert, mit ihm zu reden. Er schaut einen dann an und prabbelt so vor sich hin. Und man könnte meinen, er will sagen, komm, lasst uns reden. Wir tauschen uns über das aus, was mich gerade bewegt. Diese süße Aufforderung tut einfach gut und ist ganz besonders. Und letzte Woche waren Linus und Betty nicht zu Hause. Sie waren im Saarland bei meinen Schwiegereltern. Und trotzdem wurde ich zum Reden aufgefordert, nicht von Linus, aber von Gott. Er hat mir diese Woche einen Text aufs Herz gelegt, der ebenfalls wie so eine Aufforderung zum Reden ist. Ich habe diesen Text deshalb auch überschrieben mit "Lasst uns reden". Dabei geht es heute nicht darum, uns wieder mal zu einem kleinen Gespräch auffordern zu lassen, einen kleinen Austausch, sondern vielmehr darum, über den Auftrag nachzudenken, den Gott uns allen gegeben hat, nämlich von ihm zu reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich denke, mit anderen über meinen Glauben zu reden, das überlasse ich lieber mal denen, die die Begabung dazu haben, denen das leicht fällt, die kein Problem damit haben, auf Leute zuzugehen und zu sagen, daran glaube ich. Nichtchristen das Evangelium weitergeben, das ist so eine herausfordernde Sache. Diese Herausforderung überlasse ich lieber denen, die auch besonders begabt darin sind. Doch dann schlage ich die Bibel auf und merke, dass Jesus das Reden über ihn nicht nur den Begabtesten seiner Nachfolger aufgetragen hat. Er hat nie zu seinen Jüngern gesagt, glaubt alle, aber nur Petrus soll reden, weil er das größte Selbstbewusstsein hat. Nein, nach seiner Auferstehung zum Beispiel fordert Jesus alle seine Jünger dazu auf. Das lesen wir in Markus 16, Vers 15. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. In 2. Korinther 4, 13 lesen wir, in der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Wir merken also, Glaube und diesen weiterzugeben ist eng miteinander verbunden. Das gehört einfach zusammen. Und deshalb ist es wichtig, auch über dieses Reden zu sprechen. Diese Predigt soll nicht dazu dienen, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn es uns schwer fällt, von unserem Glauben an Gott zu reden. Es ist nun mal so, es ist herausfordernd und es fällt dem einen leichter, dem anderen schwerer. Aber diese Predigt soll uns wieder vor Augen führen, dass trotzdem uns allen dieser Auftrag gilt, lasst uns reden. Wir wollen anhand von Apostelgeschichte 18, 1 bis 11 schauen, was uns helfen kann, diesem Auftrag auch nachzukommen. Die Predigt soll uns ein hilfreiches Werkzeug dafür sein, mit anderen, seien sie nicht Christen oder auch Christen, über unseren Glauben im persönlichen Gespräch zu reden. Sie soll uns unsere Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben, auch dann diesem Auftrag nachzukommen, wenn uns das Reden in diesem Punkt schwerfällt und uns helfen, an dieser Herausforderung zu wachsen. Wir wollen auch direkt in den Text einsteigen, in Apostelgeschichte 18, 1 bis 11, und wir begeben uns dafür nach Leverkusen. Um genau zu sein, zum Stadion des Fußballvereins Bayer Leverkusen. Dieses Stadion liegt circa 74 Kilometer Fußmarsch von Helmeroth entfernt. Wenn wir uns jetzt entscheiden würden, gemeinsam dorthin zu laufen, dann wären wir circa 15,5 Stunden unterwegs von hier bis nach Leverkusen. Und eine ähnliche Reise hat auch Paulus am Anfang unseres Predigttextes zurückgelegt. Ich lese uns Apostelgeschichte 18, Vers 1. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Wir lesen, dass Paulus in Athen war. Dort hat er auf dem Areopag, einem Hügel, wo damals das damalige Gericht tagte, eine bewegende Rede gehalten. Kommt uns vielleicht bekannt vor. Und in seiner Zeit in Athen war er besonders schockiert über die vielen Götzen, die ihm dort in Athen begegnen, die dort angebetet wurden, die dort einfach wichtig waren. Und so hat er beschlossen, bewusst seinen Gott nach Athen zu bringen, von seinem Gott zu reden, von dem einzig wahren Gott. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Damit wir uns auch das besser vorstellen können, wo das ungefähr liegt, hier einmal die Lage von Athen und von Korinth. Korinth liegt da, wo dieses rote Zeichen ist. Heute würde man, ähnlich wie von hier nach Leverkusen, circa 16 Stunden zu Fuß von Athen nach Korinth brauchen. Allerdings ist auf dem Weg zwischendrin eine Fähre. Wenn man die auslässt, dann sind es gleich mal 18,5 Stunden, die man zu Fuß nach Korinth bräuchte. Man kann also davon ausgehen, dass Paulus mindestens 18 Stunden unterwegs war, denn selbst wenn er den Weg übers Wasser genommen hat, war seine Fähre wahrscheinlich ein bisschen langsamer als die, die dort heute fährt. In Korinth angekommen, beginnt er nicht direkt zu evangelisieren und Gottes Wort weiterzugeben. Er stellt sich nicht wie in Athen auch dort auf den nächstgrößeren Platz und berichtet von dem, was er zu sagen hat, sondern er sucht sich erstmal einen Ort, an dem er in dieser 200.000 Einwohnerstadt Korinth bleiben kann. Seine Suche war erfolgreich. Er fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen. Der Grund, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Paulus kommt bei Aquila und Priscilla unter und in dieser Begegnung steckt einiges drin, was uns hilft, auch über das Thema Lasst uns reden zu sprechen. Wir erhalten zum Beispiel die Information, dass sie Juden waren. Sie hatten also durchaus Gesprächsbedarf mit Paulus. Paulus konnte ihnen die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus bringen. Doch Paulus geht nicht in erster Linie zu ihnen, weil er Gesprächsbedarf hat, weil sie ein Gespräch brauchen und fängt direkt an, sie zu bekehren, sondern er geht dorthin, weil sie etwas miteinander verbindet, was erstmal nicht direkt mit dem Glauben zu tun hat. Denn wie auch Paulus waren die beiden, also Aquila und Priscilla, Zeltmacher von Beruf. Sie verbindet also eine gemeinsame Leidenschaft, eine ganz praktische Aktivität, ihr Beruf. Und dann steckt da noch mehr drin. Paulus geht nicht nur hin und macht deutlich, ihr braucht mich, weil ihr Juden seid, sondern Paulus braucht auch Aquila und Priscilla, weil sie Zeltmacher sind. Paulus hatte durch seine Verkündigung kein festes Einkommen. Durch die Arbeit bei den beiden konnte er sich allerdings etwas dazu verdienen, was in seiner Situation wichtig und notwendig war. Paulus, Aquila und Priscilla verbindet etwas miteinander und sie brauchen sich gegenseitig, zwei ganz wichtige Bestandteile beim Reden über unseren Glauben. Wenn ich davon höre, dass wir den Auftrag haben, anderen das Evangelium weiterzugeben, entsteht in mir manchmal folgendes Bild. Ich muss dann durch die Stadt laufen, zum Beispiel durch Leverkusen, und wildfremde Menschen ansprechen und ihnen von Jesus erzählen. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Doch dann denke ich mir so, ich würde doch auch nicht mit jedem wildfremden Menschen direkt über andere lebensverändernde Themen sprechen. Warum dann bei dem wichtigen Thema Glauben? Es ist nicht verwunderlich, dass es uns schwerfällt, über unseren Glauben zu reden, wenn wir dieses Bild im Kopf haben, dass wir dann nur auf wildfremde Menschen treffen. Ich möchte uns dazu ermutigen, es uns etwas einfacher zu machen. Lasst uns mal gedanklich durch unser Umfeld gehen und überlegen, wo nichtgläubige Menschen sind, mit denen uns etwas verbindet. Eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsames Hobby, der gemeinsame Beruf, die gemeinsame familiäre Situation, der gemeinsame Wohnort. Wo gibt es in deinem Umfeld Menschen, die nicht an Gott glauben und dennoch durch so praktische Dinge mit dir verbunden sind? Diese Gemeinsamkeiten, welche auch immer es ist, kann uns helfen, können wir uns zunutze machen. Denn sie helfen uns, Beziehungen mit dieser Person zu bauen. Eine der wichtigsten Grundlagen, wenn es darum geht, über den Glauben zu sprechen. Wenn ich nicht direkt mit der Tür ins Haus falle, sondern da jemand vor mir habe, mit dem ich über etwas sprechen kann, was uns verbindet, dann stärkt das die Beziehung zu dieser Person, die ich da vor mir habe. Und dann kann es uns leichter fallen, nach und nach den Glauben in dieses Gespräch beziehungsweise in diese Beziehung mit einfließen zu lassen. Eine ehemalige Arbeitskollegin von Betty ist nicht gläubig und sie lag aber Betty von Anfang an auf dem Herzen. Doch anstatt am dritten oder vierten Arbeitstag direkt mit dieser Person über den Glauben zu sprechen, hat Betty erstmal Beziehungen mit ihr gebaut. Sie erzählten viel über das, was sie verbindet, nämlich der gemeinsame Beruf. Und nach merkte die Kollegin selber, dass Betty etwas hat, was irgendwie anders ist. Und es ergaben sich nach und nach Gespräche über den Glauben. Und diese Gespräche ergaben sich aus der Beziehung heraus, die zu dieser Kollegin entstanden ist. Die Kollegin merkte, Betty fordert mich nicht mit "Lass uns reden" auf, weil sie mich direkt bekehren will, sondern sie fordert mich zum Reden auf, weil uns etwas verbindet. Als zweiten Punkt hatten wir festgehalten, dass Paulus nicht als erstes zeigt, dass Aquila und Priscilla ihn brauchen, sondern er macht deutlich, dass er eine Arbeitsstelle und damit auch sie braucht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Gefahr bei einem Gespräch mit einem Nichtchristen besteht darin, dass der Eindruck entsteht, dass nur mein Gegenüber jetzt mich und meinen Glauben braucht. Das kann schnell dazu führen, dass der Gesprächspartner dann das Gefühl bekommt, er würde nicht auf der Stufe mit uns stehen, der Benachteiligte sein. Und wiederum kann es dazu führen, dass die Person dann dicht macht, dass sie sich verschließt. Das können wir umgehen, indem wir dem Gegenüber deutlich machen, wir treffen uns hier auf Augenhöhe. Nicht nur du brauchst mich, sondern auch ich kann von dir profitieren. Lasst uns reden, weil wir einander brauchen. Bettys Kollegin zum Beispiel hat Betty sehr geholfen, sich in ihrer Arbeitsstelle wohlzufühlen, die Abläufe kennenzulernen, Dinge zu verstehen. Sie hat gemerkt, dass sie von Betty gebraucht wird, wodurch sie offenbar selbst auch von Betty zu profitieren. Lasst uns unserem Gegenüber deutlich machen, dass auch wir ihn oder sie brauchen. Lasst uns den Arbeitskollegen, Fußballfreunden, Nachbarn oder anderen, je nachdem, wen du vor Augen hast, sagen, dass auch sie für uns wichtig sind, damit sie merken, dass wir uns auf einer Ebene begegnen. Das ist übrigens kein Prinzip, was ich mir jetzt in der letzten Woche ausgedacht habe. Erinnern wir uns an die Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus hat nicht direkt zu ihr gesagt, gute Frau, du brauchst mich, weil du Sünderin bist. Nein, Jesu erste Worte zu der Frau waren, gib mir zu trinken. Jesus hatte Durst. Er zeigte, dass er auf die Hilfe der Frau angewiesen ist. Und auf dieser Basis des gegenseitigen Brauchens konnte Jesus dann mit ihr auch über den Glauben sprechen. Lasst uns reden, weil wir einander brauchen. Wie geht es nun mit Paulus in Korinth weiter? Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Makedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Paulus nutzt seine freien Arbeitstage, die Sabbate, um in der Synagoge zu predigen. Normalerweise findet man in der Synagoge vorwiegend Juden vor, aber die Tatsache, dass wir gelesen haben, dass dort auch Griechen das Wort Gottes hörten, zeigt, dass es auch einige gottesfürchtige Griechen unter den Korinthern gegeben haben muss. Später kommen Silas und Timotheus aus Mazedonien zu Paulus nach Korinth, haben wir gelesen. Und in zwei Kapiteln vorher, in Kapitel 16, lesen wir, dass Paulus ebenfalls ursprünglich in Mazedonien war. Er ist allerdings dann weitergezogen und Silas und Timotheus sind noch eine Zeit lang dort geblieben, deswegen kommen sie jetzt erst nach. Und sie sorgten nun aus zwei Gründen dafür, dass sich Paulus ganz auf die Verkündigung konzentrieren kann und nicht nebenbei als Zeltmacher arbeiten muss. Ein Grund wird uns später im Paulusbrief an die Korinther genannt. Dort heißt es nämlich in Kapitel 11, Vers 9, und als ich bei euch war, schreibt Paulus an die Korinther, und Mangel hatte, fiel ich niemandem zur Last, denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Makedonien kamen. Er schreibt hier über Silas und Timotheus. Die beiden haben also Güter mitgebracht, sehr wahrscheinlich auch Spenden aus Mazedonien, die dazu geführt haben, dass sich Paulus nun ganz auf die Verkündigung konzentrieren kann. Und das konnte Paulus nun auch aus einem zweiten Grund. Er war jetzt nicht mehr alleine in Korinth, sondern er hatte Gemeinschaft mit anderen Christen, die ihn gestärkt, ermutigt, motiviert hat, vom eigenen Glauben jetzt voll und ganz zu reden. Und auch das kann uns in unserem Auftrag eine Hilfe sein, wenn du eine Person vor Augen hast, mit der dich etwas verbindet. Dann überleg einmal, ob es vielleicht in deinem oder auch in ihrem Bekanntenkreis ebenfalls Leute gibt, die diese Person oder vielleicht ist es auch eine Personengruppe auf dem Herzen hat. Wenn das so ist, dann ist das ein unglaublich großes Geschenk, denn dann könnt ihr gemeinsam vor Gott für diese Person eintreten. Tauscht euch über euer Anliegen aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus das mit den beiden Kollegen auch gemacht hat. Gebt euch Tipps, Hinweise und vor allem betet füreinander und gemeinsam für diese Person, die euch so auf dem Herzen liegt. Und wenn du den Eindruck hast, dass du ein Einzelkämpfer in dem Punkt bist, dann sitzen in diesem Saal viele Leute, bei denen ich mir sicher bin, dass sie mit dir für diese Person beten, die dir auf dem Herzen liegt. Auch ich stehe dafür gern bereit, komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu und wir beten gemeinsam für die Person, wo du dir so sehr wünschst, dass sie Gottes Wort hört, deren Leben dir besonders auf dem Herzen liegt. Lasst uns reden, weil wir nicht alleine sind. Bisher scheint bei Paulus alles wunderbar und reibungslos zu funktionieren. Es bleibt aber nicht so. Da sie, also die Personen, die Gottes Wort hörten, aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt. Rein bin ich und gehe von nun an zu den Heiden. Was passiert hier? Paulus merkt, dass er bei vielen seiner Zuhörer in der Synagoge auf taube Ohren stößt. Dabei geht es nicht um kurze Meinungsverschiedenheiten, die vielleicht aufkommen, sondern um massive Gegenwehr der Zuhörer, um eine bewusste Entscheidung, die Worte von Paulus abzulehnen und eben nicht umkehren zu wollen. Und das veranlasst Paulus, eine Entscheidung zu treffen. Er entscheidet sich dazu, ihnen zu demonstrieren: Es ist eure Entscheidung. Ich habe alles versucht, muss mich aber jetzt auf andere Zuhörer konzentrieren, weil ihr eine bewusste Entscheidung gegen das Evangelium getroffen habt. Was Paulus jetzt macht, finde ich faszinierend. Er entscheidet sich nämlich nicht, sich völlig von ihnen fernzuhalten, sondern er bleibt trotzdem noch in der Nähe. Und er machte sich auf von dort, also der Synagoge, und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus, eines Gottesfürchtigen. Dessen Haus war neben der Synagoge. Paulus gibt nicht auf, weil seine Zuhörer aufgegeben haben. Ja, er schafft eine gewisse Distanz zu ihnen, er bleibt aber in greifbarer Nähe. Und das finde ich bemerkenswert, denn ich selber stehe immer wieder in der Gefahr, mit Leuten abzuschließen, bei denen ich merke, dass mein Beziehung bauen, mein Reden, mein Beten scheinbar nichts bringt. Man ist schnell dabei, sich dann ganz aus dem Staub zu machen, zu resignieren oder aufzugeben. Paulus tut es nicht. Ja, er schafft eine Distanz und diese Distanz ist auch wichtig, denn wir dürfen nicht vergessen, dass zu viel Druck, zu viel Überzeugungskraft eher ablehnend wirken kann. Manchmal braucht es diese Distanz, vielleicht nicht immer über den Glauben zu reden, sondern manches zeitweise auch ruhen zu lassen, um selbst wieder Kraft und Motivation zu tanken und dem Gegenüber auch Zeit zum Nachdenken zu geben, Zeit für Veränderung zu lassen. Doch für Paulus ist diese Distanz nicht endgültig. Er bleibt in greifbarer Nähe und dadurch passiert etwas Wunderbares. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Das, was wir hier lesen, ist eine Folge dessen, dass Paulus in der Nähe der Synagoge geblieben ist. Weil Paulus die Zuhörer dort nicht aufgegeben hat, sondern in greifbarer Nähe seinen Glauben weitergelebt hat, ist der Vorsteher aus der Synagoge zum Glauben gekommen. Sein unaufhörliches Glauben, Beten und Ringen hat dazu geführt, dass Crispus und sein ganzes Haus zum Glauben gekommen ist und sich schließlich hat taufen lassen. Und das, obwohl Paulus bewusst auf Distanz zur Synagoge gegangen ist. Und eine kleine Info zwischendurch. Das Haus von Crispus wurde später übrigens zum ersten Versammlungsort der Gemeinde in Korinth. Dadurch ist also wirklich Großes entstanden. Ihr Lieben, selbst wenn es die Situation nötig macht, dass eine gewisse Distanz gewahrt werden muss, so dürfen wir wissen, unser Handeln und Dranbleiben sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Auch ich hatte in meinem Leben schon Zeiten, in denen mir das Glauben schwer gefallen ist. In diesen Zeiten fiel mir auch das Reden über den Glauben schwer. Doch wisst ihr, was mich dann motiviert hat, dennoch an Gott dran zu bleiben? Zu sehen, dass zum Beispiel Betty weiter für mich betet. Immer wieder fragt, wie es mir geht, ohne direkt nach dem Glauben zu fragen. Lasst uns, auch wenn Distanz nötig ist, in greifbarer Nähe bleiben. Lasst uns trotzdem weiterhin durch unser Handeln, durch unseren Kontakt halten, durch unser Beten, durch unser gelegentliches Nachfragen unseren Glauben bekennen. Denn Gott ist in der Lage, dadurch mindestens genauso zu den Leuten zu sprechen. Apropos Gott, er ist der letzte und allerwichtigste Punkt bei dieser ganzen Thematik. Und das lernt auch Paulus. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Gott weiß um die Herausforderungen, die mit dem Reden über ihn verbunden sind. Er weiß um den Gegenwind, den Paulus nach wie vor bekommt, und er weiß auch um die Motivation, die da schnell verloren gehen kann, um die Angst, etwas zu sagen. Und genau deshalb erscheint er Paulus in der Nacht, um ihn nochmal neu zu ermutigen. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das, was wir uns bisher angeschaut haben, sind Dinge, die uns helfen können, von unserem Glauben zu reden. Doch das Wichtigste, die größte Hilfe ist der, über den wir reden. Denn was wir nur tun können, ist reden. Dass daraus Veränderung entsteht, liegt nicht in unserer Hand. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht fürchten, denn wer Gott bekennt, der darf wissen, dass es nie ohne Gott tun muss. Er ist der, der verändert. Den Druck, Menschen verändern zu müssen, den dürfen wir ablegen, weil wir es sowieso nicht können. Die Angst, Gegenwart zu bekommen, dürfen wir ablegen, weil sie uns nicht von Gott trennen wird und weil sie nicht das letzte Wort hat, sondern immer Gott, der selbst trotz Gegenwehr wirken und zu sich ziehen kann. Bettys Kollegin hat immer wieder gesagt, dass sie ja mit Glauben nichts am Hut hat. Und dennoch kann sie nicht bestreiten, dass es da etwas gibt, was verändert. Betty hat ihr abends regelmäßig eine Nachricht geschrieben mit den Worten, sei gesegnet. Und eines Tages hat die Kollegin zu Betty gesagt, dass sie häufiger nachts nicht schlafen kann. Doch dann gibt es Nächte, in denen sie doch gut schläft. Und das sind genau die Nächte, vor denen Betty ihr geschrieben hat, sei gesegnet. Unsere Worte, unser Reden kann verändern, weil Gott wirkt. Lasst uns reden, weil nicht nur wir reden, sondern unser Gott, der uns den Auftrag gegeben hat, sein Wort weiterzugeben. Lasst uns diesem Auftrag mutig nachkommen. Weil Gott uns zusagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Ich bete. Unser großer Gott im Himmel, ich danke dir, dass du uns diesen wundervollen Auftrag gegeben hast, Teil deines Reiches zu sein und an deinem Reich mitzuarbeiten, indem wir dich bezeugen, dich bekennen. Herr, du weißt, dass es immer wieder herausfordert. Du weißt, dass wir auch uns manchmal selber im Wege stehen, weil wir uns sorgen, weil wir uns fürchten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns diesen Text aus Apostelgeschichte 18 aufs Herz legst und uns dadurch nochmal neu Mut machst, von dir zu reden. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass es da viele, viele wunderbare Möglichkeiten zu gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns besonders auch in den persönlichen Beziehungen hilfst, dich zu bekennen. Bitte schick uns Menschen über den Weg, mit denen uns etwas verbindet, damit wir Beziehung bauen zu können, damit wir Beziehung zu ihnen bauen können und so auch über dich reden. Ich danke dir, dass du auch in der Vergangenheit schon so oft gezeigt hast, dass du uns da unterstützt und bei uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du in uns als Gemeinde wieder ganz neu auch den Wunsch täglich wächst, dein Wort weitergeben zu wollen. Nicht nur unter uns, sondern auch unter denen, die uns fernbleiben und die vor allem dir fernbleiben. Herr, wir sind auf deine Hilfe, auf deinen Geist und auf deine Kraft in allem angewiesen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns auch hier mit deiner Weisheit und mit deinem Geist ausstattest. Danke, dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn wir von dir reden, weil du Kraft und Liebe hast und uns hilfst. Amen. Und so wollen wir uns zum Abschluss Gebet und Segen erheben. Herr, dir sei Lob und Dank für diesen Gottesdienst, dir sei Dank für die Begegnung, die du uns mit dir schenkst. Danke, dass wir merken dürfen, dass du in unser Leben sprichst und dass du ein Gott bist, der sich bemerkbar macht, der sich zeigt und der mit uns durch den Alltag, durch das Leben geht. Herr, ich möchte dir danken, dass wir an diesem Sonntag ja Gemeinschaft haben dürfen miteinander und mit dir. Ich danke dir, dass du uns wunderschönes Wetter schenkst, was wir genießen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen Tag bewusst dafür nutzen können, um bei dir aufzutanken, um Kraft zu tanken für das, was vor uns liegt, Herr. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns mit deinem Geist, mit deinem Segen für die kommende Woche ausstattest. Und so segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Der Vater, der uns dazu aufgetragen hat, sein Wort weiterzugeben, der uns den Auftrag gegeben hat, mit ihm gemeinsam Gott und Christus zu bekennen. Der Sohn, von dem wir reden dürfen, weil er uns erlöst hat, weil er uns seine Liebe gezeigt hat. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, in Gesprächen mit anderen die richtigen Worte zu finden und zu merken, dass Gott uns führt und leitet. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Und so wünsche ich euch eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag.